Hallo und herzlich willkommen zu Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge spricht Christoph Kraus vom Professor Rollenpastuch mit Klaus Schmäh. Als erfahrener Marketing-Experte verfügt Klaus über umfassende nationale und internationale Erfahrung. Er war in verschiedenen Positionen bei Beiersdorf und Carlsberg tätig, prägte als CMO die Markenstrategie von Burger King und gestaltete zuletzt als Marketing Director bei Fritz Cola die Weiterentwicklung einer der profiliertesten Getränkemarken Deutschlands. Mit seiner langjährigen Expertise in Markenführung im Konsumgüterbereich und im strategischen Marketing bringt er einen ebenso fundierten wie praxisnahen Blick auf die aktuellen Herausforderungen der Branche mit. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit, steigender Inflation und geopolitischer Spannungen verändert sich das Marktgeschehen spürbar. Doch was bedeutet das konkret für Marken? Welche Bedeutung gewinnen Vertrauen und emotionale Bindung? Und wie wirken sich Krisen auf das Kaufverhalten von Konsumenten aus? Freuen Sie sich auf tiefgehende Einblicke, relevante Perspektiven und spannende Impulse rund um Markenführung, Konsumentenverhalten und zukunftsorientiertes Marketing. Auf geht's!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Topline Talk, dem Podcast für Entscheider. Wir haben heute wieder eine Ausgabe zum konsumgüterlastigen Thema. Deswegen bin ich heute hier und nicht Gregor Buchwald oder Michael Fechner. Mein Name ist Christoph Kraus. Ich bin Associate Partner bei Professor Roy Pasthuch und verantworte das Konsumgüterthema und freue mich heute hier bei uns zu haben. Klaus Schmähing. Hallo Klaus.
Moin Christoph, freut mich. Hi.
Ja, Klaus und ich, wir kennen uns schon lange, also insofern sind wir beim soliden Du gewachsen in 20 Jahren Freundschaft und auch Zusammenarbeit in unserer gemeinsamen Vergangenheit bei Beiersdorf. Aber Klaus, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was machst du, wo kommst du her, wo willst du hin und worüber wollen wir heute reden?
Ja, also nochmal, mein Name ist Klaus Schmähing. Ja, stimmt, seit 20 Jahren kennen wir uns jetzt schon, mindestens, wenn nicht sogar schon länger. Damals bei Beiersdorf angefangen, ich eben halt auch vorher als Trainee, war ziemlich lang bei Beiersdorf, knapp 10 Jahre in verschiedenen Positionen im In- und Ausland, durfte dann ein bisschen Bier machen bei Carlsberg, auch eine gemeinsame Passion. Natürlich kleiner Jugendtraum. War dann CMO von Burger King für knapp 6 Jahre hier in Deutschland und das letzte Jahr oder bis Oktober war ich für ein knappes Jahr bei Fritz Cola als Marketing Director und verdinge mich momentan damit, ein bisschen Beratungstätigkeit zu machen, auf ein paar Panels zu sein und natürlich auf der Suche nach einem neuen Job zu sein.
Okay, klasse. Aber du hast ja auch Startup-Aktivitäten und Investitionsdinge und so weiter und so fort. Wir wissen ja vielleicht nochmal zum Setting. Also wir haben ongoing Krisen, die sicherlich eben auch, sagen wir mal, die Neigung der Konsumenten für Anschaffungen oder auch für Ausgaben negativ beeinflussen. Also das heißt, es gibt immer ein nochmal New Normal und dann gibt es nochmal ein weiteres New Normal. Und seit Corona, dann hatten wir sicherlich das Thema Inflation, getrieben durch Russland. Dann haben wir jetzt einen neuen Konflikt im Iran und Unsicherheit ist sicherlich eine neue Konstante, mit der wir es zu tun haben und die eben auch das Thema Kaufentscheidungen bei Konsumgütern negativ beeinflusst. Da spielt sicherlich die Marke eine Rolle, vielleicht auch eine geänderte Rolle und sorgt hier für wahrscheinlich auch Stabilität und Vertrauen. Wie schätzt du das denn ein? Welchen Beitrag kann denn Marke hier spielen grundsätzlich?
Ich denke mal, aus meiner Sicht ist Marke, sonst würde ich nicht seit über 20 Jahren im Marketing arbeiten, das Grundlegende. Ich glaube, eine Marke macht dich halt unterscheidbar, geht halt über ein normales Produktfeature am Ende des Tages hinaus, weil ich glaube, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo viele Produkte, auch gerade, du machst ja relativ viel Konsumgütergeschichten und so weiter, wir reden über Handelsmarken, die sicherlich mittlerweile auch eine gute Qualität haben, da haben die Handelskonzerne alle nachgezogen und ich glaube, Marke macht am Ende des Tages den Unterschied. Am Ende des Tages würde ich dort sagen, ist es natürlich, hat viel mit Vertrauen zu tun. Wir beide haben eine lange Vergangenheit bei Beiersdorf, bei Nivea gehabt. Ich glaube, die Marke, die für Vertrauen steht und für Caring und so weiter, das hat man sich halt über Jahre erarbeitet, über die letzten weit über 100 Jahre schon. Und ich glaube, Vertrauen spielt gerade in Krisen halt eben auch eine ganz große Rolle. Dass Leute jetzt, wo Dinge vielleicht auch teurer werden, dann eben mal bewusst vielleicht auch zu einer Marke greifen, weil sie wissen, was sie für eine Qualität bekommen. Und aus dem Grund denke ich, dass Marke immer eine ganz, ganz relevante Rolle spielen wird.
Okay, alles klar. Also das heißt aber, wir haben vielleicht da nochmal, ich erinnere mich ein bisschen an, wann war das denn, ja, die Finanzkrise 2008, 2009. Da ging auch sehr schnell der Trend zur Handelsmarke und sehr schnell zum Preiseinstieg vielleicht auch. Konsumerseitig wegen auch unterschiedlichen Gründen, natürlich auch Unsicherheit, um das vielleicht mal als Konstante hier zu erwähnen. Das Pendel hat aber auch wieder zurückgeschwungen, ne? Also das heißt, es gab dann wiederum die Momente, dass man gesagt hat, okay, dann gönne ich mir jetzt mal wieder was, um vielleicht auch aus der Tristesse des Alltags ein bisschen auszubrechen. Da sind vielleicht unterschiedliche Kategorien unterschiedlich stark dafür geeignet, ne? Das werde ich jetzt vielleicht nicht, weiß ich jetzt nicht machen beim täglichen Gang zum Bäcker oder auch doch, ich weiß es nicht. Für mich ist ein bisschen der Punkt, wie ist da dein Blick drauf? Also haben wir ein Thema, dass Marke grundsätzlich diese Rolle noch erfüllt heutzutage? Also sind wir noch quasi mit Marke diejenigen, die hier auch dieses Vertrauen geben? Oder ist Handelsmarke das, wo die Leute da grundsätzlich jetzt stärker zugreifen werden, auch in Zukunft?
Ich glaube, am Ende des Tages kommt es natürlich immer ein bisschen auf die Zielgruppen an und natürlich auf deinen Geldbeutel. Und in gewissen Warengruppen wird es wahrscheinlich wirklich so sein, dass du sagst, da habe ich kein hohes Involvement, ist mir eigentlich egal, was ich da kaufe, sei es beim Mehl, sei es beim Zucker, solchen Geschichten. Aber ich glaube, je näher einem ein Produkt ist, je wichtiger es einem ist, ich glaube, umso wichtiger wird dann die Marke, weil wie gesagt, aus meiner Sicht ist Marke eben immer eine Risikoreduzierung für den Konsument, weil da steht ja ein Versprechen dahinter, dass das in der Regel über eine lange Zeit irgendwie aufgebaut wurde. Und ich denke auch gerade auch in Krisen, wie du es gesagt hast, man gönnt sich auch mal ein paar Dinge und ich glaube, dann greift man eben ganz bewusst eben auch zu einer Marke. Bleiben wir jetzt mal vielleicht beim Beispiel bei Körperpflege und so weiter. Ich meine, das sind dann immer Dinge, die man relativ nah an sich heranlässt, gerade wenn es um, keine Ahnung, Gesichtspflege oder sonst irgendwas geht, wo man sagt, so ist dann Innovationstreiber. Innovation kommt da meistens aus den Marken heraus, weniger aus den Handelsmarken. In den Handelskonzernen da jetzt nichts, aber in der Regel sind die nachahmen, die dann Second Mover sind. Aber die großen Innovationen kommen und sollten eigentlich schon aus der Marke kommen. Und ich glaube, da greifen Leute dann immer zu. Wie gesagt, je höher du involviert bist, natürlich in der Kategorie.
Okay, alles klar. Also das ist diese emotionale Komponente dann auch sicherlich, ne? Und die macht dann, wie du auch gesagt hast, die Differenzierung zu dem Funktionalen. Also du kannst ja sicherlich auf einer funktionalen Ebene schon eine Vergleichbarkeit herstellen. Aber dann ist halt die Frage, kenne ich das, gibt mir das was on top, ne, eine Marke versus jetzt eine Handelsmarke oder vielleicht auch ein Preiseinstieg oder was komplett Unbekannten. Und das führt dann sicherlich auch zu einer höheren Zahlungsbereitschaft. Ne?
Ja, am Ende, ich glaube halt schon, ich meine, wie gesagt, lass auch da vielleicht ein bisschen in meiner Historie jetzt der letzten Marken, nehmen wir Fritz Kohler als Beispiel, am Ende des Tages auch ein klassisches CD, also Carbonated Softdrink mit Zucker, da gibt es noch Coca-Cola, da gibt es Pepsi-Cola, Vita-Cola, wie sie alle heißen da draußen. Und am Ende des Tages sind die Produkte klar geschmacklich immer leicht unterschiedlich, aber am Ende des Tages eine zuckerhaltige Limonade, gibt es auch ohne Zucker, aber greifst du halt ganz bewusst aus irgendeinem Grund vielleicht zu einer Fritz-Cola. In der Vergangenheit Fritz-Cola immer sehr stark mit Haltungsthemen aufgefallen und so weiter, dass du damit natürlich eine ganz klassische Klientel dann vielleicht auch ansprichst.
Was meinst du mit Haltungsthema?
Ja, Fritz ist ja, ich glaube schon, zumindest in der Vergangenheit aus meiner Sicht, immer damit aufgefallen, durchaus zu politischen Themen sich zu äußern oder LGBTQ-Themen und. Ich glaube, immer eine starke Meinung zu haben in einem progressiven Bereich, würde ich sagen. Und ich glaube, aus diesem Bereich schöpft sich dann natürlich dann sicherlich auch die Verwenderschaft. Hat man dann jetzt vielleicht, ich glaube, das war jetzt vor einigen Wochen, da ging es dann um CDU-Parteitag und so weiter, der gesponsert wurde, wo dann eine große Aufregung auch im Netz war. Mhm. Und man sieht dann, wie uns ist es doch wichtig, wofür ihr steht und vielleicht kaufe ich euch deswegen eben nicht. Und dann ist es am Ende des Tages nicht nur das Produktfeature, dann ist es eben genau diese emotionale Bindung, die du zu einer Marke hast.
Ja.
Und das wird da, glaube ich, ganz gut dran festmachen.
Ja, okay, klar. Ja, ich verstehe. Also es ist natürlich auch wichtig, um einfach zu sagen, wie du sagst, Carbonated Soft Drinks, da ist natürlich der Wettbewerb auch super intensiv, ja. Wahrscheinlich überall heutzutage, aber da hast du halt einfach ein paar ganz, ganz große, die da unterwegs sind und da ist halt die Frage, wie du dich dann auch positionieren kannst, ne? Also da ist wahrscheinlich das dann auch ein Stück der Antwort durch eben eine Differenzierung auch in im Marketing und in dem, was du eben transportierst.
Definitiv. Und ich glaube, wie gesagt, da hat man das Beispiel eben Haltung. Ein anderer großer Player im Markt, der wahnsinnig erfolgreich war, letztes Mal ein Spezi, kennt man jetzt auch. Mhm. Irgendwie aus Süddeutschland gewachsen, da glaube ich, kommt aus Süddeutschland, ich glaube, da kennt es gefühlt jeder. Und mittlerweile ist es irgendwie in der ganzen Republik bekannt. Sind über den Preis gekommen, sind über irgendwie ein bisschen Retro gekommen und. Haben jetzt just gerade auch eine Cola in den Markt gebracht. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze dann einschlägt. Aber wie gesagt, auch, glaube ich, über eine sehr emotionale Verbindung plus vielleicht dort noch ein bisschen Preis. In der Verbindung halt sehr, sehr erfolgreich gewesen im letzten Jahr. Von daher, der Markt sehr spannend, ja, auch sehr kompetitiv.
Ja, also stimmt. Ich meine, es ist ja auch ehrlicherweise erstaunlich, ne, dass die, gut, jetzt sprechen wir nicht über klassische Startups bei Fritz Kohler oder auch bei Paulaner von Spezi, aber zumindest, sagen wir mal, über eine Challenger-Positionierung im Markt. Aber wenn wir das ja mal weiterdenken und über tatsächlich Startups nachdenken, die Eintrittsbarrieren sind ja auch deutlich gesunken, ne? Also es war ja sicherlich vor 10 Jahren, vor 20 definitiv gar nicht denkbar und möglich, dass du als Startup mit entsprechend geringen finanziellen Mitteln überhaupt Produkte auf den Markt bringst und signifikant vermarkten kannst, ne? Also ich meine, da ist ja auch einfach deutlich andere, ja, Regeln oder andere Gesetzmäßigkeiten und Anbieter, die sowas ermöglichen, ne? Sei es jetzt eben Instagram, also Social Media, Marketing, aber weiter vorne schon, dass du überhaupt zu einem Produkt kommst, ne, mit Lohnherstellern, mit der ganzen Infrastruktur, die erforderlich ist. Das ist ja möglich und wir sehen ja auch viele Beispiele, wo dann einfach, sagen wir mal, der David den Goliath zumindest ganz schön ärgern kann, was ja auch schon mal interessant ist, ne?
Ja, klar, also auch da, wir können dann bleiben wir mal bei Getränken, fällt mir jetzt spontan sowas wie Holi oder so ein. Da gibt es natürlich auch noch ein paar andere. Holi ist Getränkepulver, das ist ein Startup aus Berlin, Shakern und machen
Energy Drinks, glaube ich.
Das sind Energy Drinks, Shakes machen sie. Ich glaube, so ein Unternehmen vor, say, 20 Jahren, da hättest du jetzt irgendwie große TV-Auftritte gebraucht und, weil du gar nicht den Leuten sagen können, dich gibt's. Die sind halt wahnsinnig stark über das ganze Thema Social, Kreatoren und gekommen und haben mittlerweile auch eine wahnsinnige Bewertung. Wie gesagt, machen mittlerweile TV-Werbung. Die hatten die Republik in den letzten Wochen auch plakatiert. Da sieht man halt, dass eine Unternehmung, die wie ich mal als Startup, ich glaube, drei Jungs aus Berlin, die das gegründet haben, die mittlerweile, glaube ich, den Großen da schon ein bisschen das Füchen lehren und mittlerweile echt in dem Markt halt auch unterwegs sind.
Ja. Naja, und ich meine, es ist klar, ich meine, da wird geknabbert, ne? Also ich meine, der Kuchen, ob der jetzt unverteilt wird oder nicht, aber auf jeden Fall ist es sicherlich was dann fest bemerkt wird. Und wie gesagt, also der Gesamtmarkt, der reduziert sich dann dadurch natürlich und dann klammern vielleicht mehrere auf einmal und einer schnappt sich dann tatsächlich ein großes Stück vom Kuchen. Also das wird dann sicherlich in den tradierten Unternehmen, die in den Kategorien unterwegs sind, schon festgestellt, ne? Denke ich, oder?
Ja, klar. Ich glaube, durch diesen niedrigschwelligen Eintritt, den du erwähnt hast, hast du halt eben, du hast meistens mal ein, zwei große Wettbewerber und dann hast du mittlerweile die ganzen Kleinen, die von unten irgendwie so rumknabbern. Und gerade im Getränkebereich, du hast über Lohnabfüller gesprochen und die Dose erlebt ein Revival in den letzten Jahren. Dadurch schließt du diesen zweistufigen Handel so ein bisschen aus. Ich glaube, das hast du ja mit Kaspar, glaube ich, auch ein bisschen besprochen, Biermarkt und. All die Dinge fallen dann weg und wie gesagt, so hast du viele, viele kleine Player, die in den Markt kommen, die halt eben auch rumnibbeln. Klar, der eine oder andere fällt dann auch hinten rüber. Aber genau dann fängt es halt eben wieder an. Dann können wir die Schleife zur Marke drehen. Wie wichtig ist dann eben eine Marke aufzubauen und eine echte Differenzierung über das reine Produkt, weil ich glaube, ein Produkt nachzuahmen, gleich zu machen, ist mittlerweile dann doch relativ simpel, gerade wahrscheinlich auch im Getränkebereich. Aber dann halt eben über keine Ahnung, was für eine Differenzierung schaffst du denn mal? Ist es halt über Fritz Kohler, schaffst du eine geile, bist du kreativ? Wie gesagt, da hat Holi, glaube ich, viel gemacht. Schaffst du es halt in Subkulturen schnell reinzukommen? Also schnell wie ich in Kultur reinzukommen, ja, und so weiter. Ich glaube, das macht dann heutzutage so ein bisschen einen Unterschied. Und wo die, ich nenne sie jetzt mal die Dickschiffe dieser Welt, wahrscheinlich schon ein Problem haben, den Tanker dann zu bewegen. Und ich glaube, da gibt es dann bestimmt am Ausbeispiel, wo große Unternehmen heutzutage dann auch ein bisschen umdenken müssen, so ein bisschen gerade vom Dickschiff gesprochen haben, vielleicht so kleine Speedboote sich im Unternehmen zu schaffen und zu sagen, wie bin ich näher an der Kultur dran, wie schaffe ich ein bisschen mehr am Zeitgeist sein, wie kann ich vielleicht auch schneller innovieren. Auch da können Sie unsere Beiersdorf-Zeit noch, da hat sehr lange gedauert, bis ein Produkt dann irgendwann mal im Markt war. Ich glaube, wie gesagt, bei kleinen Unternehmen geht das halt alles eben viel, viel schneller. Ja. Und das ist natürlich der große Vorteil von so
kleinen. Ja, ja. Also ich meine, man sieht ja, also zwei Punkte vielleicht, die mir dazu einfallen. Das eine ist tatsächlich, wie differenziert viele Kategorien geworden sind. Da ist sicherlich auch Körperpflege, Kosmetik. Ne? Da gab es ja auch sehr eine Zeit, zumindest die ich so mitgekriegt habe, wo es ganz viele Startups gab, die dann einfach, sagen wir mal, vielleicht auch mit einem Haltungsthema oder mit einem Nachhaltigkeitsthema in die Markenwelt reingegangen sind und eben Körperpflege oder Kosmetik angeboten haben und dann auch sicherlich so groß und signifikant geworden sind, dass sie eben, das eine ist die Online-Digitalwelt mit Social Media, da sind die Regale unendlich, in Anführungszeichen, die Aufmerksamkeit natürlich nicht. Aber wenn du dann ins Regal kommst und den Weg zum Discounter quasi auf die Fläche schaffst, was mit Sicherheit eben nach wie vor der stationäre Handel eben einfach ganz klar dominiert in diesen Kategorien, dann knabberst du am Regal und du knabberst an der Sichtbarkeit und du knabberst mit Sicherheit dann eben auch am gesamten Commercial Setup von den Dickschiffen. Also das lässt sich feststellen, das sieht man ja heute mit No Cosmetics zum Beispiel oder Bulldog beispielsweise, die einfach nicht so eine lange Historie haben, aber trotzdem sich da eben entsprechend etablieren konnten. Ein anderes Beispiel, was ich auch immer ganz interessant finde, ist das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel, was es kein neues Thema ist. Also das gibt's ewig, dass die Leute Vitamin C, Multivitamin oder was auch immer zu sich nehmen. Aber die Größe, die wurde da sicherlich befeuert, rein aus Social Media, rein eben auch getrieben von Brands. Amazon hat da eine ganz klare Rolle gespielt. Und auch hier haben sicherlich die, weiß ich, Abtei oder wie es da als Marke schon immer gab, ne, die haben dann einfach sich mit die Augen gerieben und geguckt, was man daraus eben machen kann oder hätte machen können. Halt, ne. Die Kunst wird natürlich sein, wie kriegt man diese Schnelligkeit rein? Wie kann man nah genug an die Community kommen? Wie gehen denn damit die Konzerne um? Also da wird ja auch der Wunsch sein, zu sagen, Mensch, ich muss schneller werden, ich muss näher ran an die Community. Gibt es da ein Geheimrezept oder was beobachtest du da?
Ja, wahrscheinlich gibt es nicht das eine Rezept, aber ich glaube, das, was du sagst, da gibt es, glaube ich, wahrscheinlich viele Firmen da draußen, die dann neidisch jetzt auf kleine Firmen gucken, wie sie es dann geschafft haben. Wie gesagt, du hast jetzt Nahrungsergänzung erwähnt. Aber das, was ich vorhin schon meinte, wie gesagt, wenn du dann so Dickschiffe oder sagen wir zumindest etablierte Unternehmen, die sich, glaube ich, abschauen müssen, wie agieren denn vielleicht Kleine eben halt dieses, ich glaube, interne Schnellboote, wie ich sie gerade so ein bisschen genannt habe, das hat ja auch was mit Abstimmungen zu tun, weil ich meine, auch das kennt man aus großen Unternehmen, wo du dann über, keine Ahnung, wie viele Hierarchiestufen Dinge abstimmen musst und die dann wieder zurückgehen müssen und das natürlich viel, viel Zeit kostet. Da, glaube ich, auch dann Verantwortung vielleicht in die Teams zu geben oder in Projektteams, ich glaube, das ist so ein Ding. Dann grundsätzlich, wie bist du beim Thema Trends unterwegs? Also nennen wir es jetzt mal Trend-Scouting. Das Trend-Scouting so ein bisschen professionalisieren. Kannst du das vielleicht sogar nach intern holen? Wie gesagt, oftmals wird das da externalisiert über Agenturen und. Aber da eben so eine Verbindung zu einer eigenen Community, die man sich sukzessive aufbaut und da immer wieder reinhorcht. Ich glaube, das. Und eine Sache vielleicht auch einfach mal, das kenne ich so ein bisschen aus meiner Zeit bei Burger King, da waren wir auch relativ agil, dass wir ganz häufig Dinge einfach mal ausprobiert haben, pilotiert haben. Da hatten wir natürlich den großen Vorteil dadurch, dass wir eigene Restaurants hatten, dass wir natürlich mal einfach Dinge aufsetzen konnten und pilotieren könnten und dann mal schauen, also mit Referenzrestaurants zu schauen, funktioniert das einfach und da auch mal ein bisschen ins Risiko gegangen ist. Und ich glaube, Risiko ist da so ein bisschen ich glaube, in vielen Unternehmen ist diese, man ist so risikoavers und bloß nichts riskieren, weil hängt da mein Job dran und. Und ich glaube, einfach mal Entscheidungen zu treffen und auch mal zu machen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, auch da schließt ein bisschen der Kreis zu Krisen. In Krisen macht man es ganz häufig. Da steht man mit dem Rücken an der Wand und entscheidet einfach mal, weil jetzt, wir haben ja sowieso nichts zu verlieren. Und sich da ein bisschen was mitzunehmen, vielleicht fürs tägliche Geschäft, einfach mal pilotieren, statt immer in 5 Jahren planen und das muss und hier. Also diese Adaptivität und Agilität, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, klasse. Ja, also dieser Mut ist mir auch jetzt gerade eingefallen, ne, indem du es beschrieben hast. Ne. Ich meine, das muss natürlich auch um, wie soll ich sagen, alte Wege zu verlassen, so um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, brauchst du natürlich den Mut und der Mut muss auch enabled werden. Ne? Also das heißt, da kommt auch sicherlich, ist da die Organisation und nicht das Individuum gefragt. Also das heißt, dass du eine Kultur des Probierens eben auch sicherlich forcierst und sagst, alles klar, lass mal machen und wenn es nicht gut geht, dann ist nicht schlimm, ja, und nicht schlimm, ja, nicht so schlimm, um es mal so zu formulieren, was jetzt einen finanziellen Impact angeht, aber eben auch, was dann wiederum den Karriereweg eines Individuums angeht, das einem nicht jetzt anlastet, man hat Geld verbrannt, man hat was probiert, was nicht funktioniert. So ist Stillstand, das ist die Definition von Stillstand oder die Voraussetzung von Stillstand und wahrscheinlich gehört dann wirklich auch dazu, dass man auch von einer Organisation das eben entsprechend vorlebt und sagt, dein Leben hier bei uns geht weiter, wenn eben auch mal was nicht funktioniert, wo wir vielleicht mutig machen. Ne?
Klar, also ich glaube, das ist ja, ich mein, jetzt wir reden über Marketing, Fast Moving Consumer Goods, wir sind ja keine Herzchirurgen, da fände ich jetzt...
Da wäre ich auch nicht so gut.
Da weiß ich jetzt auch nicht, da habe ich gestern noch einen geilen Sketch von Till Reiners gesehen, der genau so, heute mache ich mal was anderes, na, vielleicht da nicht. Aber ich glaube, in unserem Umfeld ist es ja, ich glaube, natürlich muss eine Organisation dafür sein, auch da vielleicht einfach wieder... Gerne mit Beispielen. Die BK-Zeit habe ich einen sehr, sehr guten CEO gehabt, der uns wirklich dazu ermutigt hat, eben halt auch und in die Lage versetzt hat, Entscheidungen zu treffen, zu machen, Dinge auszuprobieren. So ist halt diese zum Beispiel die ganze Plant-Based-Thematik bei BK damals entstanden. Das waren halt auch Testballons und, die uns aber gezeigt haben, das funktioniert. Sukzessive konntest halt das Unternehmen damit dann auch irgendwie abholen und auch die Franchise-Nehmerschaft. Und der Mut ist dann letztendlich auch belohnt worden, weil, wie gesagt, auch da bist du, das hat auch dann wiederum die Marke aufgeladen, weil du plötzlich emotional differenziert hast, weil du irgendwie First Mover im Markt warst, auf einen kulturellen Trend aufgesetzt hast. Also da kommen all die Faktoren eigentlich zusammen, aber eben halt auch nur, weil jemand gesagt hat, ey, macht mal, probiert mal. Und wenn es schief geht, ja, what's gonna happen? Und da bin ich auch ein Freund, mach einen Fehler, mach ihn am besten immer nur einmal. Aber daraus lernt man ja letztendlich auch. Und ich glaube, wie gesagt, das hat das Beispiel gerade mit Plant-Based bei BK dann auch, glaube ich, ganz gut gezeigt.
Ja, super, klasse, okay, ja, das ist ja sehr schön. Also wie gesagt, ich meine, da gehört das Umfeld, Führungskräfte dazu, auch eine Kultur sicherlich und das muss forciert werden und das ist sicherlich dann auch eine Aufgabe, eine Herausforderung für große Organisationen eher als für kleine, denke ich mal, ne? Aber die muss sicherlich angegangen werden, um zu sagen, wir verharren nicht, sondern wir sehen trotzdem noch die Chancen, die sind vielleicht schwerer zu finden, gerade in unsicheren Zeiten und so weiter und so fort. Aber die müssen auch gesucht werden. Ne?
Also, ja, ich meine, du kennst es ja, je mehr Hierarchien, jede Hierarchiestufe muss da irgendwie eine Rechtfertigung haben, warum sie denn da ist. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem dann. Ich glaube, man sollte sich selber dann vielleicht auch nicht so wichtig nehmen. Wie gesagt, es gibt Themen, da kenne ich mich selber auch gar nicht so gut aus, wenn ich in einem großen Marketing, also weil ich hatte wie ist den ganzen Bauchladen bei BK irgendwie, was die Marketing-Piece angeht. Und natürlich war ich nicht in allen Sachen der Super-Experte, aber dafür hast du ja ein Team und dann eben halt dieses Vertrauen dem Team zu schenken und halt eben auch mal Entscheidungen ins Team reinzugeben, sich ein gutes Entscheidungswissen natürlich anzueignen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wie gesagt, am Ende spielt da Vertrauen, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Rolle.
Lass uns mal ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu blicken. Ich tue mich selber schwer damit, jetzt so rüber zu schwenken, weil wir gerade ja gesagt hatten, es ist einfach dieses New Normal, man kann relativ schwer sagen, was passiert als nächstes, aber nichtsdestotrotz würde ich es gerne mal versuchen und mit dir mal so ein bisschen durchgehen, was dein Take ist, wie sieht Marketing 2030 aus für Konsumgüter? Gibt es da Punkte, wo du sagst, das wird auf jeden Fall kommen, andere nicht? Trends oder Themen, wo du sagen würdest, das wünschst du dir, dass es so ist? Wie guckst du in die Zukunft?
Boah, ganz schwierig. Also ich glaube, da gibt es ja von bis. Ich glaube, am Ende ist es klar, das große Thema KI, Daten und so weiter. Ich glaube, das ist alles, was uns wahrscheinlich mehr oder minder die nächsten Jahre immer begleiten wird, logischerweise, und jedes Jahr ein bisschen mehr. Mhm. Ich glaube, wie man da immer halt bestmöglich mit umgeht, das wird, glaube ich, eine Challenge auch fürs Marketing sein. Mhm. Alleine schon, was den Job selber angeht. Ich glaube, auch eben gerade vielleicht auch Einstiegsjobs und so weiter im Marketing. Ich glaube, das, was wir uns mit auseinandersetzen müssen. Aber am Ende sehe ich es eher als eine Möglichkeit, vielleicht Ressourcen freizuschaffen, also ein bisschen so diese Monkey Work wegzuschaffen und dafür halt den Kopf frei zu machen für mehr Strategiearbeit, mehr Innovation, mehr Social Listening und Trends zu erkennen, das, was wir gerade so ein bisschen erwähnt haben. Deswegen sehe ich das eher als positiv, dass da vielleicht Ressourcen im Marketing freigemacht werden können, um eben halt wirklich Produkte zu entwickeln, die richtige Preissetzung zu finden, Kreativität zu entwickeln und eben halt Marke zu differenzieren, weil am Ende des Tages geht es ja genau darum. Ich glaube, das ist so ein Ding. Dann klar, ich glaube, das ganze Thema unsere Konsumenten oder Gäste viel besser kennenzulernen, also das ganze Thema Daten. Klar, wieso gehen wir damals ins Quick Service, also sprich BK, McDonald's und so weiter, die ihre eigenen Programme aufgelegt haben, Loyalty-Programme, natürlich Daten sammeln, viel, viel näher am Kunden sein, also eine eigene Datenbasis zu schaffen und nicht, sich nicht nur auf andere zu verlassen, was dann, glaube ich, näher auch was mit Performance-Marketing zu tun, was, glaube ich, immer wichtiger ist. Dann, ich glaube, diese Verschmelzung vielleicht ein bisschen von Vertrieb und Marketing, also ein bisschen so großes Wort, also Revenue Growth, also dass man wie ich dafür da ist, wie ich was fürs Unternehmen zu leisten, also wie ich zum Mehrwert beizutragen, weil das ist ja das, was im Marketing immer ganz häufig nachgesagt wird, so ihr macht die schönen Bildchen und macht ja gar nichts, aber wie gesagt, ich glaube ganz fest dran, dass...
Und Vertrieb muss Geld verdienen, ne?
Vertrieb muss immer das Geld verdienen und Marketing gibt's aus, so der alte Klassiker. Ich glaube, die Trennung, die gibt's so, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, Marketing hilft dazu, mit Geld zu verdienen, der Vertrieb hilft auch, damit eine Marke zu bauen, weil wie gesagt, du hast vorhin den stationären Handel, da baust du auch eine Marke, das muss auch ordentlich aussehen und. Ja. Und das muss halt ineinander verschränkt sein, immer mehr. Deswegen, ich glaube, dass diese Silos da, die es da manchmal noch, vielleicht immer noch so gibt, dass sie sukzessive auch einreißen und dass man mehr da in so eine Commercial-Funktion reinkommt, immer mehr. Ja, und ich glaube dann am Ende ist halt klar, das ganze Thema Kommunikation, ich meine, sehen wir jetzt schon die Social-Media-Kanäle, da wird es natürlich super spannend sein, was passiert da jetzt mit Regulierung vielleicht in den nächsten Jahren. Ich meine, diskutieren wir natürlich gerade ganz viel drüber. Aber dass so ein klassischer TV-Kanal vielleicht nicht mehr das ist, was es mal war, wissen wir mittlerweile auch.
Was meinst du damit? Meinst du, TV ist...
Tot will ich jetzt nicht sagen, das wolltest du bestimmt sagen, aber nein, ich glaube, TV hat an manchen Punkten durchaus noch eine Relevanz. Also klar haben wir nicht mehr diese ganz großen Lagerfeuer-Momente wie früher. Ich meine, da gab es eh keine Werbung, wir wetten das. Aber es gibt halt durchaus immer noch ein paar Formate im klassischen linearen TV, wo sich Leute wie drumherum versammeln, die gewisse Zielgruppen halt sich anschauen. Ich glaube, dass man da auch schon noch Reichweiten bekommt, definitiv. Deswegen hat es eine Relevanz. Ich glaube, CTV und so weiter spielt da eine große Rolle. Da kann man auch sehr gezielt dann natürlich Werbung machen. Aber ich glaube, das ist halt schon, klar, sich immer mehr natürlich in den digitalen Raum verlagert, aber auch das ganze Thema Experiences, klassisch erstmal out of home draußen, das kannst du halt nicht wegklicken, bin ich ein Fan von auf jeden Fall, aber halt auch Experience Marketing, wo machst du eine Marke halt eben sichtbar, auf Events, auf eigene Veranstaltungen, im Supermarkt, im Restaurant, wo auch immer, natürlich wahnsinnig wichtig, ich glaube, dass die Dinge immer mehr eine Rolle spielen werden.
Ja, auch so als Gegenpol vom Handy.
Ja, klar.
Also habe ich auch irgendwie so den Eindruck, und die Zahlen sprechen auch dafür, dass quasi das physische Erlebnis da sicherlich vielleicht noch mehr sogar ein Revival schon erlebt hat, aber auch erleben wird, ne? Als Gegenstück zu ich sitze am Computer oder bin am Handy oder gamen. Ja, also glaube ich auch, dass das relevant ist. Aber nochmal Fernsehen, wie gesagt, also ist ja wahrscheinlich auch eine Frage des Alters, ne? Also dass man einfach sagt, je nachdem, wenn ich es als Zielgruppe habe, sind es junge Leute, die 17, 18 sind, dann wird es schwieriger mit Fernsehen zu arbeiten, als wenn ich jetzt irgendwie 55 plus als Zielgruppe habe, oder?
Ja, also ich glaube, da gibt es sicherlich nur Unterschiede. Ich habe gesagt, am Ende kommt es auf deine Zielgruppe, deine Zielgruppe an. Klar, wenn du jetzt irgendwie Arzneimittel vertreibst, dann bist du wahrscheinlich noch kurz vor der Tagesschau immer noch ganz hoch relevant. Aber für andere Themen halt eben auch nicht. Und ich glaube, das wird halt eben die Balance, genau die Kunst sein letztendlich. Wie erreichst du eigentlich deine verschiedenen Leute? Weil ich glaube, das Ding ist, du hast ja auch nicht mehr diese pure Alterstrennung, sondern eher so Einstellungstrennung und so weiter. Und da hast du Leute, die sind irgendwie Anfang 20 und Anfang 50, denken aber eigentlich völlig ähnlich. Der eine, wie gesagt, guckt vielleicht noch lineares TV, der andere ist halt nur auf Social unterwegs. Und genau das wird halt die Kunst sein, die Leute dann mit deinen Themen halt eben auch bestmöglich zu erreichen. Und dann halt eben auch diese kanalspezifischen Content eben auch zu machen. Weil ich glaube, One Message Fits All ist da auch nicht mehr gegeben. Das wird, glaube ich, auch ein bisschen die Challenge sein. Aber deswegen ist, glaube ich, umso wichtiger, auch bei diesen Punkten dann zu sagen, dass wir den Kreis zu schließen zur Marke. Ich glaube, umso wichtiger, eine ganz klare Marke, Markenpositionierung, Markenkern zu haben, sodass du halt natürlich vielleicht unterschiedlich kommunizierst, aber natürlich in der Sache immer das Gleiche natürlich sagst, was du bei der Marke rüberbringen möchtest. Also getrennte Botschaften, aber denselben Markenkern transportieren, ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, freut mich. Also wie gesagt, danke dafür. Ich glaube auch, dass dieses Thema, ja, Markenkern, also eine Vereinfachung wird sicher weiterhin eine Relevanz haben. Und das ist ja Marke, ne? Dass du deine Kaufentscheidung nicht komplett durchdenken musst, wenn du eben eine bekannte Marke hast, dass du da ein Stück weit Komplexität reduzierst. Insofern glaube ich, wir sind gestartet mit dem Thema Unsicherheit, absolut weiterhin en vogue ist oder relevant und auch greifen wird, weil ich glaube, die Leute haben genug damit zu tun, die täglichen Nachrichten für sich zu sortieren und zu bewerten. Da wollen sie jetzt in einem Supermarkt oder wo auch immer vielleicht auch ein bisschen Entspannung fürs Gehirn durch Marke eben auch haben. Also ich glaube auch, dass es da absolut weiterhin die Zeichen auf Marke sitzen und gesetzt werden sollten eben auch wie gesagt, wenn es sicherlich eine Frage von Langfristigkeit ist und man erstmal einen längeren Atem braucht, als wenn man sagt, ich bin jetzt nur an schnellen Umsatz interessiert und mach, keine Ahnung, vielleicht andere Kampagnen als Image oder Themen, wo ich erstmal für Markenbekanntheit eben auch Geld ausgeben muss.
Ja, wie gesagt, am Ende brauchst du immer die Balance natürlich. Natürlich musst du auch Image, Marke aufbauen. Klar musst du auch preissensiblere Kunden zum Teil ansprechen, weil gerade wenn wir über große Marken sprechen, ich glaube, du brauchst immer ein bisschen Preiseinstieg, eine Kommunikation dafür. Aber das meine ich halt eben. Ich glaube, du kannst ja eine unterschiedliche Botschaft, du kannst auch eine Preisbotschaft senden, wenn es halt letztendlich trotzdem mal irgendwie was mit deiner Marke letztendlich auch zu tun hat. Auch da einfach nur als Beispiel, nochmal BK. Wir haben relativ viel auch Preis und Plattformen kommuniziert, also King des Monats, King Deal und so weiter, weil es eben halt auch eine preissensible Kundschaft einfach gibt oder Gäste schafft. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich versucht, schon emotionalisierende Themen, Image-Themen, Plant-Based, also Innovationsthemen zu spielen, um halt eben die Marke aufzuladen. Aber wie gesagt, eben genau diese Balance, das ist halt letztendlich, das wir wieder diesem Ausbalancieren.
Ja.
Das
ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, ist klasse. Also ich glaube, da nochmal ganz kurz, und ich glaube, dann haben wir auch schon ein bisschen die Zeit ausgereizt. Wir sind jetzt schon bei einer über halben Stunde. Insofern ist das ja schon klasse. Ja, du musst sicherlich dann auch die unterschiedlichen Ziele haben. Also das vielleicht noch ganz kurz. Also das heißt, beim Image ist es sicherlich nochmal was anderes, als wenn ich eben über kurzfristige Aktivierung auch über Preise nachdenke. Ich glaube, das muss sich die Balance halten. Diese kurzfristigen Preisthemen müssen auch Teil deiner Marken-DNA sein. Also mal ja, mal nein, mal hohen Preis, mal niedrigen. Das ist sicherlich etwas, was schwer zu einer Marke passt und auch schwer für einen Konsumenten verständlich ist. Und insofern, wenn es eben Aktivierungen gibt auf regelmäßiger Basis, dann ist es absolut okay, wenn es eben zu einer Markenwahrnehmung auch entsprechend passt und ein ganzheitliches Bild dann eben auch von der Marke unterstützt. Also insofern glaube ich, dass das definitiv Sinn macht. Ja, Klaus, hast du noch Punkte, die du uns unbedingt mitteilen willst? Ich glaube, wir sind super durch unser Programm gekommen. Herzlichen Dank dafür schon mal. Gibt es noch was ich vergessen habe zu fragen, wo du sagst, das ist noch dir wichtig?
Weise letzte Worte habe ich eigentlich nicht, aber ich glaube, so grundsätzlich, was ich zum Thema Marketing meine, ist, glaube ich, wir hatten Mut angesprochen. Ich glaube, Mut ist total wichtig. Ich glaube, eine Haltung haben im Marketing ist nicht für jede Marke relevant vielleicht, aber ich glaube, ja, diesen Mut vielleicht auch mal zu polarisieren, also nicht immer jeden abholen zu müssen, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut. Und eine gute Mischung aus Bauchgefühl und Markengefühl, dem zu vertrauen, aber gleichzeitig natürlich irgendwie die Daten wahrzunehmen. Ich glaube, die Balance, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, herzlichen Dank, Klaus. Wie gesagt, hat Spaß gemacht und waren sicherlich auch einfach nochmal gute Erkenntnisse dabei, auch ein schöner Appell. Das hat mir auch gut gefallen, dass wir nach vorne blicken können, auch weiterhin mit positiver Grundeinstellung und dass es auch für die Marke natürlich eine weiterhin sehr, sehr hohe Relevanz gibt als sicherer Hafen, hätte ich fast gesagt, ne, oder auch als Sicherheit. Und das meine ich auch tatsächlich so, wie es ist, die uns am Regal begegnet und die uns dann einfach vielleicht auch ein Stück weit, ja, so eine emotionale Coziness vermitteln kann. Und ich glaube, da freue ich mich drauf zu erfahren, was du als nächstes machst. Ich hoffe, wir bleiben da mit Sicherheit in Abstimmung. Bedanke mich für den Podcast und wünsche alles Gute.
Danke dir, Christoph. Bis dann.